Herzlich willkommen zu meinem 11. Podcast von Punktgenau. Ich bin Semir Fersadi und begrüße heute ganz herzlich Alexandra Bucher. Alexandra ist aus der Schweiz und lebt in Rüti bei Liesach. Das ist in der Nähe von Bern. Und Alexandra hat ein ganz interessantes Thema, und zwar das Thema Sprache. Sprache, damit kann man sehr viel anstellen. Und ich als Kaufmann und jemand, der das Thema Reporting und Kommunikation im Unternehmen pflegt, der ist natürlich daran interessiert, was kann man alles mit Sprache machen. Da Alexandra und ich uns schon ein wenig kennen, haben wir uns dazu verständigt, den lockeren Umgangston von Punktgenau auch in unserem Gespräch vorzuführen, und wir duzen uns. Alexandra, herzlich willkommen zu meinem Podcast Punktgenau. Wie bist du in den Tag gestartet und wie geht's dir?
Ja, danke, Semir. Es geht mir wirklich blendend. Das hat bestimmt auch mit deiner Einladung zum Podcast zu tun. Ich finde es wirklich toll, darf ich hier über mein Herzensthema mit dir sprechen. Und ja, ich finde generell deinen Podcast einfach wirklich spitze und sehr inspirierend und horizonterweiternd. Entsprechend bin ich wirklich gut in den Tag gestartet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alexandra, für diese freundlichen Worte. Kurz nachgefragt, wer ist Alexandra Bucher und was treibst du?
Ja, ich brenne für die deutsche Sprache, wie du in der Einleitung auch schon so schön erwähnt hast. Also diese Begeisterung für die deutsche Sprache, die währt auch schon wirklich lang. Die hat bestimmt auch meine berufliche Laufbahn beeinflusst und umgekehrt. Also mein beruflicher Weg war dann auch alles andere als geradlinig. Ich habe ursprünglich einen Pflegeberuf gelernt, das war mir dann aber als junge Frau einfach zu wenig vereinbar mit der Freizeit und habe mich dann entschieden, in einen Bürojob zu wechseln, arbeitete dann mehrere Jahre als Arztsekretärin, und dort kam ich dann so wirklich auch in Berührung, ja, mit der deutschen Sprache, habe da Arztberichte transkribiert für die Ärzte und Psychologen und merkte dann einfach auch, wie sehr mich das Thema fesselt und wie sehr ich es eben liebe, Sätze auszuformulieren und zu recherchieren, warum etwas so ist oder so. Und diese Zuneigung zur deutschen Sprache hat mich dann dazu getrieben, dass ich meinen sicheren Job dort aufgab und ein Texterpraktikum in Angriff nahm. Und nach diesem Praktikum, das war wirklich der Startschuss für mich. Es folgten dann mehrere Jahre beim TV als Redaktorin und Aufnahmeleiterin. Und dann habe ich es dann auch in Verlagshäuser geschafft, wo ich viel selbst Artikel geschrieben habe, aber eben auch redigiert, lektoriert und Korrektur gelesen habe. Ja, und nebenbei habe ich mich ständig weitergebildet, etliche Fachliteratur gelesen und mich halt, ja, schlicht mit der deutschen Sprache befasst. Und jetzt seit Anfang Jahr habe ich meine eigene Firma, wo ich dann eben einen Schreibdienst und auch Textkorrektur anbiete.
Das hört sich sehr, sehr spannend an, weil die deutsche Sprache natürlich auch immer, wie es immer so im Deutschunterricht heißt, deutsche Sprache, schwere Sprache. Welche Fähigkeiten hat eigentlich Sprache an sich? Welche Fähigkeiten hat Sprache?
Ja, also die Sprache ist ja dazu da, Botschaften zu vermitteln und beim Gegenüber eine Reaktion hervorzurufen, seien dies nun Gefühle oder Handlungen wie beispielsweise ein Kauf. Sie kann auch der einfachen Information dienen, aber auch hier sollen dann schließlich Handlungen daraus resultieren. Und ja, wo wird heute kommuniziert? Praktisch überall und rund um die Uhr. Und ich denke, eines Umstands sind sich viele nicht bewusst: Sprache ist eine Waffe. Das wusste schon Curtis Scholzki, ein deutscher Journalist und Schriftsteller, geboren im 19. Jahrhundert, der dann auch ein Buch mit diesem Titel herausgab. Und ich finde das wirklich einen sehr prägnanten Titel oder eine sehr prägnante Aussage. Es wird gemeinhin völlig unterschätzt, was Sprache kann. Also warum scheitern Beziehungen, weil nicht oder falsch kommuniziert wird? Und was wird der Regierung manchmal auch vorgeworfen? Eine manipulative Kommunikation, genau. Und ein Phänomen ist auch der Profilierungsdrang, sich möglichst geschwollen ausdrücken zu wollen und auf Anerkennung zu hoffen. Das ist meistens durchschaubar, ja gar lächerlich, und das beeindruckt kaum.
Sprache ist eine Waffe. Ein sehr interessanter Aspekt führt mich zu meiner nächsten Frage. Sprache wird also mitunter missbraucht, Alexandra?
Ja, kann. Also missbraucht ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort so, aber es kann durchaus auch gewollt sein, nicht verstanden zu werden oder auf eine andere Art verstanden zu werden. So viele ranghohe Tiere aus Wirtschaft, Politik verschleiern ihre eigentlichen Aussagen oder reden sie schön. Da muss man dann schon zwischen den Zeilen lesen können, und mir gelingt das längst nicht immer. Man kann hier von einer Form des Nudgings sprechen, was so viel bedeutet wie lenken, formen. Das ist eine Methode, mit der man das Verhalten von Menschen zu beeinflussen versucht, ohne dass die Menschen das selbst merken. Und ja, es gibt ja auch etliche Bücher, die einen die manipulative Sprache lehren, beispielsweise Schwarze Rhetorik, und die boomen wirklich sehr. Also diese manipulative Sprache, der ja an sich nichts Schlechtes anhaften muss, wird auch gerne im Marketing eingesetzt, um Verhandlungsgespräche in die gewollte Richtung zu lenken und Produkte und Dienstleistungen an den Mann, an die Frau zu bringen.
Sprache ist also vielfältig einsetzbar, wenn wir das so mal festhalten wollen. Führt mich zu meiner Anschlussfrage. Alexandra, welchen Wert hat Sprache aus deiner Sicht? Und wenn du jetzt mal konkret zu meinem Thema, sind natürlich auch mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen. Welchen Wert hat Sprache aus deiner Sicht, vor allen Dingen in Unternehmen?
Einen unheimlich hohen Wert. Ja, wie schon gesagt, die Welt besteht aus Kommunikation, und viele vergessen dabei, dass es eine Kunst ist, sich einfach auszudrücken. Das gilt für die interne Kommunikation in Unternehmen gleichermaßen wie für die Kommunikation nach außen. Es macht einen Menschen oder auch ein Unternehmen nicht unbedingt sympathisch und nahbar, wenn er oder es in kryptischen Sätzen spricht. Und daher ist es auch mein persönlicher Anspruch, mich so einfach auszudrücken, dass auch ein Kind mich verstehen kann. Es bringt ja nichts, mit Fachwörtern aus dem eigenen Business um sich zu schlagen, wenn niemand wirklich verstehen kann, was ich hier meine, oder das nur mit Mühe und Not und viel Zeit entziffern kann. Ja, unsere Botschaft, die kommt halt wirklich nur dann richtig beim Empfänger an, wenn er sie auch verstehen kann. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Empfänger die gleichen Voraussetzungen mitbringt. Daher auch mein dringender Rat: Sprechen Sie so, dass jeder Sie versteht. Das gilt selbstverständlich auch innerhalb von Unternehmen. Also das hierarchietiefste Glied soll doch bitte auch verstehen dürfen und können, was der Chef hier eigentlich gerade vorträgt oder mitteilt.
Das klingt nach einem Teil der Kultur, weil vielleicht haben wir es einfach nur nicht erkannt. Ist Sprache nicht dann demnach auch ein Teil der Kultur?
Ja, auf jeden Fall, Semir, ganz, ganz klar. Und hier kann man ja auch sagen, wie gesprochen wird, ist natürlich von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Also ein Staatsbetrieb pflegt eher den förmlichen Umgang, den sogenannten Bürokratenjargon. Ein Medienunternehmen oder auch ein Start-up geht dann eher in Richtung Umgangssprache, oft auch mit Einfluss aus dem Englischen. Hier verwischen dann auch zunehmend die Hierarchien, also der Chef möchte gerne dazugehören, Teil seines Teams sein und seine Coolness auch sprachlich unterstreichen. Und das ist in einem Staatsbetrieb natürlich völlig anders. Als ich damals eben in der Psychiatrie gearbeitet hatte, wäre es nie in Frage gekommen, lockerflockig mit dem Klinikdirektor zu plaudern und zu schäkern. Jedenfalls auf meiner Hierarchiestufe nicht. Und ja, das hat bestimmt viel mit Hierarchie auch zu tun, denke ich. und untersprachliche Einfluss, das wird sich auch wieder gegenseitig irgendwo unterstützen. Und vorhin habe ich auch den englischen Einfluss angesprochen. So die Durchwucherung von Anglizismen beobachte ich eher mit Besorgnis. Ist es wirklich nötig, Meetings, an denen Deutsch gesprochen wird, mit Bad News, Good News zu eröffnen, von Performance und dergleichen zu sprechen? Kann man wirklich sicher gehen, dass auch der hinterletzte Anwesende das versteht?
Deine Sorgen, die teile ich. Und wenn ich daran denke, dass wir sehr agil werden, sehr jung werden, viele Unternehmen, die eine relativ lange Historie haben, beginnen die Jackets oder die Krawatten abzulegen und beginnen auch an sich zu duzen. Und wenn ich daran denke, dass, was du gerade gesagt hast, wird die Sprache dann nicht durch diese Duzen verwässert?
Also zunächst mal, ich gehe davon aus, dass dieses Duzen eben auch eine Nebenwirkung des Englischen ist. Also im Englischen gibt es ja nur das You für du, sie und ihr. Und ich selbst sehe das Duzen gar nicht unbedingt als Problem. Ich habe das sogar oft als erfrischend erlebt. Es stimmt natürlich, dass die Versuchung, sich salopp auszudrücken, viel größer ist. Das Du schafft halt auch mehr Nähe. Das kann auch ein positiver Aspekt sein. Aber aufpassen muss man dann schon, dass das nicht zu stark ins Umgangssprachliche abdriftet. Wo ich aber den noch größeren Einfluss auf die Sprache vermute, das ja, sind die Medien. Ich will jetzt die Medien hier auch gar nicht schlecht reden, die haben schon genug zu kämpfen und ich gehöre ja selbst dazu. Ich arbeite auch für Medienunternehmen, aber ich denke, viele Journalisten sind sich der Verantwortung, die sie tragen, nicht bewusst. So, ja, also wenn ein Journalist selbst den Unterschied zwischen anscheinend, scheinbar, effektiv, effizient oder gleichzeitig zeitgleich nicht kennt, wie soll man dann bitte schön erwarten, dass ein Normalo, der sich eben nicht explizit mit Sprache befasst, das kann? Ich denke, Sprache wird dadurch wirklich sehr stark geprägt. Und es ist auch klar, dass die Sprache sich wandelt und allmählich auch verwässern kann. Aber ob das Duzen da so einen großen Einfluss hat, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
Vielen Dank, Alexandra, dass du uns da die Angst nimmst. Aber du hast ein Stichwort geliefert, das Thema Verantwortung. Gar nicht jetzt speziell auf den Journalisten fokussiert, aber doch auch auf die Gesellschaft. Müssen wir oder gehen wir denn verantwortlich mit dem Thema Sprache um?
Tja, Semi, da hast du recht. Das sind natürlich längst nicht nur die Journalisten und Journalistinnen, die hier in der Verantwortung stehen. Wir alle sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass Sprache ein Kulturgut ist. Und leider hört man je länger, je mehr auch, dass gerade Orthographie und Grammatik ja nicht mehr so wichtig seien. Hat bestimmt auch mit der Digitalisierung zu tun. Die Textverarbeitung am PC macht es einem leicht, die Rechtschreibung und die Regeln ungeachtet zu lassen. Das erledigt ja dann die Rechtschreibprüfung, aber mit Verlaub, mehr schlecht als recht. Und ganz gleich, welches Medium wir wählen, sauber und korrekt zu kommunizieren, hat mit Anstand zu tun. Wir wissen ja heute auch, dass das Gehirn Texte, die gewissen Standards folgen, störungsfreier verarbeiten kann. Zum Beispiel auch nur ein fehlendes Komma kann den Sinn absolut verändern und das Lesetempo einfach auch verringern. Und einzelne Fehler werden dann noch verziehen, aber eine kontinuierlich schlechte Grammatik und Rechtschreibung, ja, das leidet dann, also das Image leidet. Oder ob man jetzt Kunde, Auftraggeber oder wer auch immer ist, das, ja. Und das beobachte ich beispielsweise auch in der Schule. Also das ist ja bei mir jetzt doch ein bisschen länger her. Ich weiß da nicht ganz genau, wie das heute abläuft, aber ich habe eine Freundin, die mich da regelmäßig mit Anekdoten versorgt. Und zwar sind das Schulaufgaben ihrer Tochter, die die Lehrerin korrigiert. Und diese Lehrerin verschlimmbessert doch tatsächlich die Rechtschreibung. Und das macht mich dann doch sprachlos.
Sehr ernüchternd, Alexandra, sehr ernüchternd. Nur, wir nehmen Verschiedenes mit. Und das führt mich zu meiner letzten Frage. Alexandra, was gibst du uns mit? Wie schaffen wir es, dass wir uns mit einer ausdrucksvollen und einfachen Sprache heute und in Zukunft unterhalten?
Meiner Ansicht nach sollten wir das Augenmerk wirklich vor allem auf die schriftliche Kommunikation legen. Eben wie gesagt, die Sprache und auch Rechtschreibung und Grammatik sind eine Schlüsselkompetenz. Und der Inhalt, den wir transportieren möchten, der ist sehr wichtig, ja. Aber auch Form und Stil sollten beachtet werden. Und mein Anspruch ist es gar nicht, dass jeder fehlerfrei schreiben und sich einwandfrei ausdrücken kann. Ich möchte nur jedem ans Herz legen, dass er halt auch den Wert der Sprache inklusive aller Feinheiten erkennt und ja, schätzt. Ja, unsere Texte sind quasi unsere Visitenkarten. Sie lassen Rückschlüsse auf den Verfasser zu und saubere Texte sprechen beim Gegenüber für Professionalität. Sie erhöhen die Glaubwürdigkeit. So kann man wirklich nachhaltig beeindrucken. Und wer das halt selbst nicht kann, der hole sich doch bitte Hilfe, weil geht es um wirklich wichtige Texte, finde ich, muss man das sogar tun. Und gerade wenn wir über dein Thema auch sprechen, die Unternehmen, dann ja, ist es schon auffällig, dass viele Unternehmen hier halt auch gerne sparen bei der schriftlichen Kommunikation. Sie unterschätzen den Wert, auch den Wert einer Textkorrektur und des Vier-Augen-Prinzips. Und vielleicht noch so als Abschluss, Semir. Wenn du die Wahl hättest zwischen zweimal der gleichen Wohnung, aber einmal mit und einmal ohne Mängel, entschiedest du dich dann freiwillig für jene mit Mängeln? Also eben, man merke sich, Botschaften von Wert verkaufen sich besser.
Super, vielen Dank für das Gespräch, Alexandra. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen dein Schlussplädoyer inklusive des sehr, sehr plakativen Beispiels. Ich glaube, heute weiß jeder, dass wir lieber eine Wohnung ohne Mängel beziehen wollen als mit. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir herzlich, Semir.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Dies war wieder eine Ausgabe von Punkt Genau. Ich freue mich auf meine nächsten Gäste und wenn Sie dabei sein wollen, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail. Und übrigens, Punkt Genau ist nun auch bei Spotify und iTunes gelistet. Dort jederzeit auffindbar. Hinterlassen Sie mir doch einen Daumen hoch, folgen Sie mir oder schreiben Sie einen Kommentar. Bis dahin, gute Zeit, tschüss.